Geburtskanal, dein Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Babyzeit. Herzlich willkommen zum nächsten Geburtskanal Quickie. Ich bin Hebamme Jana Friedrich und heute geht es hier um ein Thema, was polarisiert wie kaum ein anderes, die Alleingeburt, auch Free Birth genannt. Ich nehme dich mit durch die Forschung der letzten 10 bis 15 Jahre zu der Motivation und den Outcomes von Alleingeburten. Wir werfen einen kurzen Blick auf ein paar Vertreterinnen der Freebirtherinnen-Szene. Ich beantworte die wichtigsten Fragen zu Alleingeburten und zeige Wege, wie du Selbstbestimmung leben kannst, ohne die Sicherheit aufzugeben. Oder wenn du einfach neugierig bist, erzähle ich dir, warum Frauen sich für Alleingeburten entscheiden und was das bedeutet. Mein Ziel ist wie immer, dich stark zu machen, mit Wissen, Klarheit und einem Plan, der zu dir passt. Was ist eine Alleingeburt und was nicht? Wir sprechen von einer Alleingeburt, wenn eine Geburt komplett ohne professionelle Geburtsbegleitung geplant wurde. Ganz wichtig ist dieser Planungsaspekt. Somit unterscheidet sich das deutlich von einer ungeplanten Alleingeburt, bei der es einfach zu schnell ging, um noch Hilfe zu holen. Ich habe wirklich schon viel über Alleingeburten nachgedacht. Ich kann das in gewisser Weise so nachvollziehen, dass man diesen super intimen Moment ganz alleine rocken will. Und ich finde es auch ziemlich beeindruckend, wenn man sich das zutraut. Und den Wunsch nach maximaler Selbstbestimmung feiere ich. Und jetzt muss natürlich ein Aber kommen. Und dieses Aber ist diese Folge. Ich habe mich wirklich sehr differenziert mit dem Thema Alleingeburt beschäftigt, habe sowohl Zahlen, Daten, Fakten recherchiert, als auch viele Berichte gelesen, in denen Frauen ihre Alleingeburten gefeiert haben. Und eben auch Fälle, die katastrophal schiefgelaufen sind. Von der Verurteilung einer Mutter wegen Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen bis hin zum Kindstod. Diese Folge ist mir gar nicht so leicht gefallen, vielleicht weil ich eben Hebamme bin und mich immer verantwortlich fühle und das von Berufs wegen ja auch immer bin. Andererseits die Motivation von Frauen, die das machen, oft gut verstehe oder zumindest nachvollziehen kann. Aber gerade deshalb finde ich es eben auch so wichtig, sich mit dem Phänomen der Alleingeburt zu beschäftigen. Los geht's. Ich kann mich noch total gut erinnern, als ich das erste Mal von einer Alleingeburt gehört habe. Damals war ich noch in der Ausbildung zur Hebamme und ich bekam das Buch Mehrgeboren von Chris Griscrim in die Finger. Und darin berichtet Chris über die Ozeangeburt ihres Sohnes Bapu. Also sie brachte ihr Kind nicht nur allein, beziehungsweise in dem Fall im Kreise ihrer Familie zur Welt, sondern auch noch im Meer. Damals fand ich das total faszinierend. Gleichzeitig war ich ja auch schon Hebammenschülerin und hatte schon einiges über Geburten gelernt und auch schon im praktischen Einsatz erfahren, was mich diese verrückte Mehrgeburt auch gleichzeitig etwas kritischer sehen ließ. Ich meine, komplett ohne Notfallplan? In the middle of nowhere? Wow! Ich lasse das erstmal so stehen, dazu kommen wir gleich nochmal. Aber vielleicht erstmal zu den Zahlen. Wie häufig sind Alleingeburten? In Deutschland gibt es gar keine amtliche Statistik. Eine zivilgesellschaftliche Erfassung dokumentierte 2024 im Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, 167 Fälle, wo Frauen ohne professionelle Geburtsbegleitung geboren haben. 131 davon waren tatsächlich geplante Alleingeburten. Freebirth bleibt also extrem selten. Mit einem ganz kurzen Anstieg während der Corona-Zeit, als Besuchsregeln, Personalmangel und Infektionsangst einige Frauen dazu brachte, Geburten neu zu denken. Aber warum entscheiden sich Frauen für Freebirth? Drei Hauptmotive tauchen in der Forschung immer wieder auf. Erstens, negative Vorerfahrungen. Etwa Geburtstraumata durch fehlenden Respekt, mangelnde Einbindung in Entscheidungen oder tatsächlich erlebte Gewalt. Und ich finde, das ist etwas, worüber wir Geburtshelfende natürlich echt reflektieren müssen. Unsere Hilfe ist offensichtlich teilweise so schlecht, dass manche Frauen dann lieber keine wollen. Zweitens, der Wunsch nach maximaler Selbstbestimmung. Ruhe, Intimsphäre, ungestörte Physiologie. Das ist ein Aspekt, mit dem ich schon auch connecten kann. Mit einer klitzekleinen Einschränkung, nämlich einem kleinen Rettungsplan bei Notfällen. Und drittens Systemkritik. Misstrauen gegenüber routinemäßigen Interventionen und das Gefühl, von professionell Helfenden bevormundet zu werden. Das kann ich auch total verstehen und auch das knüpft ja so ein bisschen bei dem ersten Punkt an. Wie kann man dieses System verbessern? Und in ganz seltenen Fällen, ich sage es einfach der Vollständigkeit halber, gibt es noch den Grund, weil man nicht möchte, dass irgendjemand von der Geburt erfährt. In diesem Fall gibt es ja die Möglichkeit der vertraulichen Geburt, bei der die Mutter ihre Identität gegenüber der medizinischen Einrichtung schützt. Also man kann in ein Krankenhaus gehen und die Geburt findet dann unter einem Pseudonym statt. Aber das nur am Rande. Diese letztgenannte Motivation weicht tatsächlich sehr von der hauptsächlichen Alleingeburtsbubble ab. Jedenfalls, eine aktuelle Forschungsübersicht zeigt deutlich, Freebirth ist selten eine Erstwahl, sondern häufig eine Reaktion auf fehlende, akzeptable Alternativen. Zum Beispiel, wenn keine Hebamme für eine kontinuierliche Betreuung gefunden wird oder als Reaktion auf eine vorausgegangene, traumatisch erlebte Geburt in einer Klinik. Und wenn man das so hört, dann spricht eigentlich vieles hier für die Planung einer Hausgeburt. Aber Hebammen werden von dem Personenkreis der Freebirther meist auch als Vertreterin des medizinischen Systems wahrgenommen, dem sie ja eben misstrauen. Der Wunsch, von einer Hebamme betreut zu werden, steht im Konflikt mit der Angst, während der Geburt nicht respektvoll behandelt zu werden. Daher wird eine Geburt ohne Betreuung als Selbstschutz und notwendige Übernahme von Verantwortung verstanden. Okay. Kommen wir mal zur Evidenz, was Sicherheit und Risiken betrifft. Hier ist Differenzierung super wichtig. Weil ganz oft werden Alleingeburten mit Hausgeburten in einen Topf geschmissen. Geplante Hausgeburten mit qualifizierten Hebammen sind bei Niedrigrisikofrauen super sicher. Jedes Jahr wird ein Bericht über die außerklinisch betreuten Geburten in Deutschland veröffentlicht und dieser zeigt, die Daten sind sehr ähnlich wie in Kliniken, aber es finden logischerweise weniger Eingriffe statt. Man darf allerdings auch nicht verschweigen, die Zahlen sind so gut, weil die Hausgeburtshebammen eine Vorauswahl treffen. Nur Frauen mit niedrigen Risiken kommen überhaupt für eine Hausgeburt in Frage. Und bei ungefähr 10% der Betreuungen kommt es trotzdem unter der Geburt zu einer Verlegung. Das heißt, die Hausgeburt wird dann abgebrochen und die Frau wird in eine Klinik verlegt. Oft passiert das, weil die Gebärende doch ein Schmerzmittel in Anspruch nehmen möchte, was zu Hause eben nicht zur Verfügung steht. Aber in einigen Fällen eben auch, weil sich nun doch im Verlauf ein Risiko anbahnt oder sogar eine Situation entsteht, die zu Hause eben nicht gut handelbar wäre. Nur in seltenen Fällen sind das übrigens echte Notfälle. Oft läuft diese Verlegung ganz entspannt ab, weil das Problem eben früh erkannt wird. Also, die Hausgeburtshebamme bringt Erfahrung, Notfallausrüstung und klinische Einschätzung mit. Und das rettet Leben. Ich habe jetzt den Schlenker über die Hausgeburten gemacht, weil es eben deutlich macht, nicht für jede Frau ist eine Geburt im häuslichen Umfeld eine gute Wahl. Und auch eine initial gute Geburtssituation kann sich schnell mal verändern. Alleingeburten haben eine recht dünne Datenlage. Das kommt daher, dass sie gar nicht systematisch erfasst werden. Aber Beobachtungsdaten, etwa aus den USA, zeigen bei Alleingeburten ein erhöhtes Risiko, vor allem für die Neugeborenen. Und wenn man mal so durch die Medienlandschaft scrollt, findet sich ein sehr gemischtes Bild. Es gibt berührende, positive Geschichten und tragische Fälle. Das bekannteste Beispiel in Deutschland ist sicherlich die Ärztin Sarah Schmidt, die 8 ihrer 9 Kinder ganz alleine bekommen hat. Im Prinzip ist ihre Geschichte, dass sie vom medizinischen System enttäuscht war und sich dann auf die Suche nach Alternativen gemacht hat. Sie hat Bücher geschrieben und hält Vorträge darüber, wie man eine Alleingeburt planen kann. Kurzer Einschub, sie verdient mit dem Thema Alleingeburt Geld. Sie propagiert, dass die Geburt etwas ganz Natürliches und Ungefährliches ist. Und ein Stück weit gehe ich da ja mit. Ich glaube, dass viele Geburten theoretisch gut als Alleingeburt machbar wären. In den allermeisten Fällen können unsere Körper das und machen das total gut. Selbst die WHO sagt, nur in 10-15% aller Fälle ist ein Kaiserschnitt wirklich nötig. Aber kann eine Gebärende die sich gerade in einem Ausnahmezustand befindet, wirklich beurteilen, ob noch alles gut läuft? Ich glaube nicht. Und selbst wenn, dann ist die Frage, wie gut man unter Wehen oder nach der Geburt im Falle einer starken Blutung oder wenn ein Baby mit Anpassungsproblemen auf die Welt kommt, überhaupt helfen kann. Sarah Schmidt agiert auch online in geschlossenen Telegram-Gruppen. Die ARD hatte dazu mal recherchiert. Ich verlinke euch den Bericht dazu zum Nachschauen, der ist ganz spannend. Und in diesen Telegram-Gruppen, da tauschen sich Eltern über ihre Free-Birth-Erfahrungen aus, teils mit tragischem Ausgang. In mehreren Fällen überlebten Kinder die Geburten nicht oder nur mit schwerer Schädigung. Und das finde ich so tragisch, weil diese Fälle mit professioneller Hilfe einfach nicht so hätten ausgehen müssen. Sarah Schmidt ist Ärztin, hat aber nie als Ärztin gearbeitet und vertritt auch viele überhaupt nicht evidenzbasierte Thesen, dass sie nebenbei auch laut der ARD-Recherche rechtsextremes Gedankengut transportiert. Darauf will ich hier jetzt gar nicht im Besonderen eingehen. Sie ist ja natürlich nicht die einzige prominente Verfechterin von Alleingeburten im Netz. Die Antonia Unger ist eine Doula, die auf Instagram für Alleingeburten wirbt und, oh Wunder, ebenfalls einen Kurs für Alleingeburtswillige vertreibt. Sie nennt sich Birthkeeperin, quasi eine Beraterin für Alleingeburten. Bei Frau Unger sieht und hört man viele wirklich schöne Gedanken und echt stärkende Statements zur Physiologie der Geburt. Aber auch hier gleitet es meiner Meinung nach manchmal sehr ins Esoterische oder in falsche Aussagen ab. Sie polarisiert viel, stellt Behauptungen auf und verherrlicht die Alleingeburt. Die Medizin stellt sie als grundsätzlich schlecht dar. Die benötigt man nicht. Der Körper kann das schon. Und ich weiß, dass diese Aussagen bei wirklich vielen Menschen verfangen. Natürlich ist so ein schönes Wort. Ich liebe das auch. Und auch hier wieder, vieles funktioniert natürlich. Aber es gibt eben auch Grenzen. Und wenn wir mal auf die Geburten von vor, was weiß ich, 150 Jahren zurückschauen, da war das ja noch nicht üblich, zur Geburt in die Klinik zu gehen. Und die Hebammen waren lang nicht so gut ausgebildet wie heute. Im Prinzip kann man sagen, viele Frauen hatten damals quasi Alleingeburten. Und dementsprechend war die Mütter- und Säuglingssterblichkeit auch unglaublich hoch. Also vor 150 Jahren überlebten von 1000 Geburten 250 Kinder das erste Lebensjahr nicht. Bis heute konnten wir das auf 0,3% reduzieren. Und ja, wir sind nicht bei Null. Und das ist tatsächlich etwas, was Befürworterinnen von Alleingeburten auch anführen. Also auch in Kliniken gibt es manchmal Schicksale, denen wir nichts entgegensetzen können. Also dann doch lieber alleine, sagen Alleingeburtlerinnen. Das Ding ist, mit professioneller Begleitung sinkt das Risiko der Mortalität extrem. Australische Gerichtsberichte dokumentieren Fälle vermeidbarer Todesfälle durch Frühgeburten, Mehrlingsgeburten oder fehlende Vorsorge. Und das zeigt, nicht die Idee der Selbstbestimmung ist gefährlich, sondern fehlende Vorbereitung und fehlende Notfallstrategien. Die Alleingeburtsberaterinnen geben den Paaren zwar teilweise sogar gewisse Notfallstrategien an die Hand, aber man kann eben nicht an einem Wochenende ein Hebammen- oder Medizinstudium absolvieren. Okay. Kommen wir mal zur rechtlichen Situation. Vielleicht fragt ihr euch gerade schon, ob eine Alleingeburt in Deutschland überhaupt erlaubt ist. Ja, grundsätzlich schon. In Deutschland darfst du selbst entscheiden, wo und wie du gebären möchtest. Also auch, ob Hebammen oder ÄrztInnen dabei sein sollen oder nicht. Aber dieses Recht hat Grenzen. Wenn du zum Beispiel bewusst medizinische Hilfe ablehnst, obwohl klar ist, dass für dich oder dein Baby eine akute Gefahr besteht, kann das rechtliche Konsequenzen haben. Denn auch das ungeborene Kind steht unter gesetzlichem Schutz. Mit anderen Worten, die Entscheidung für einen Free Birth ist nicht verboten, sie bedeutet aber auch, die volle Verantwortung zu tragen. Medizinisch, ethisch und rechtlich. Ethisch geht es hier um einen Balanceakt zwischen Autonomie und Schadensvermeidung. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt deshalb ganz klar Skilled Birth Attendants, also Geburten mit qualifizierten Geburtsbegleiterinnen, weil dadurch die meisten Komplikationen früh erkannt und behandelt werden können. Was könnte denn eine Alternative sein, Selbstbestimmung ohne Alleingeburt auszuüben? Es gibt natürlich Wege, Selbstbestimmung und Sicherheit zu vereinen. Zum Beispiel bei einer Hausgeburt mit Hebamme. Im Geburtshaus, im hebammengeleiteten Kreissaal, eine Beleggeburt mit vertrauter Hebamme. Das sind Settings, die respektvolle Begleitung und medizinische Sicherheit verbinden. Also genau das, was viele Frauen mit Freebirth-Wunsch meiner Meinung nach eigentlich suchen. Und selbst in einer Klinik sind selbstbestimmte Geburten natürlich auch grundsätzlich möglich. Mein Fazit als Hebamme? Ich verstehe den Wunsch nach Selbstbestimmung. Oder vielleicht sollte man hier besser sagen, den Ausschluss jeglicher Fremdbestimmung. Aber ich setze mich für Geburten ein, die gleichzeitig selbstbestimmt und sicher sind. Mit Menschen, die dich wirklich sehen, mit Raum für deine Intuition, aber auch einem Plan, der Leben schützt. Wenn du über deine Option sprechen möchtest, such dir eine Hebamme, die deine Werte teilt, die zuhört, erklärt und dich stärkt. Du sollst gebären dürfen und nicht entbunden werden. Denn Geburt ist grundsätzlich kein medizinischer Notfall, sie ist ein meist ganz natürlicher, intimer Prozess, der Respekt und Vertrauen braucht. Und falls du schlechte Erfahrungen gemacht hast, gibt es Unterstützungsmöglichkeiten. Ich packe dir einige Adressen in die Shownotes. Heilung ist möglich. Und mit guter Vorbereitung kann deine nächste Geburt ganz anders werden. Selbstbestimmt und sicher zugleich. Ganz egal, ob in der Klinik, im Geburtshaus oder maximal intim zu Hause. Aber bitte nicht ganz allein. Und damit verabschiede ich mich bei euch und freue mich, wenn ihr in 2 Wochen wieder dabei seid.